NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Anfang des vergangenen Monats hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass es ein drittes Geschlecht für den Eintrag im Geburtenregister geben soll. Auf diese Weise sollen intersexuelle Menschen nicht mehr dazu gezwungen sein, sich dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zuordnen zu müssen. Aber ab wann wird ein Mensch eigentlich als intersexuell eingestuft? Und was bedeutet das körperlich und psychisch für ihn? Sind medizinische Behandlungen ratsam? Und wenn, welche? Fragen, denen wir heute in unserem Schwerpunkt zur Intersexualität auf den Grund gehen werden. Bevor wir uns aber den neuen Forschungsergebnissen zur Intersexualität zuwenden, werfen wir noch einen Blick nach Hannover. Dort wurde nämlich in dieser Woche am Donnerstag der Wissenschaftspreis Niedersachsen verliehen. Damit werden jedes Jahr herausragende Leistungen in der Forschung, der Lehre und dem Studium in Niedersachsen ausgezeichnet. Und das nun schon zum 11. Mal. Darüber, wer diesmal den Preis bekommen hat und warum, berichtet Michael Kurt.
5 Studierende niedersächsischer Universitäten wurden für ihre wissenschaftliche Arbeit geehrt. Geoinformatik, Philosophie, Maschinenbau, Ökonomie, Kognitionswissenschaften, ein weites Feld unterschiedlichster Disziplinen, in denen die Ausgezeichneten nach Meinung der Jury herausragend aktiv sind. Darüber hinaus erhielten 2 Professoren den Wissenschaftspreis und eine sogenannte Nachwuchswissenschaftlerin aus dem Bereich der Neurowissenschaften, wobei Marion Siljes vom European Neuroscience Institute der Universitätsmedizin Göttingen darauf hinweist, dass dieser Titel oft falsch verstanden wird.
Das heißt also nicht, dass ich noch wahnsinnig jung bin, leider. Das bedeutet, dass es in der Wissenschaft relativ lange dauert, bis man eine feste Stelle bekommt. Also ich betreue Studenten, ich habe meine eigenen Doktoranden, ich leite meine eigene Forschung, aber ich muss mich halt noch mehr bewähren, bevor ich mich halt auf eine Professur bewerben kann.
Das Erkennen von Bewegungen ist für uns lebens- und für Tiere überlebenswichtig. Orientierung, Beutefang, das Ausweichen vor Gefahren, diese Fähigkeiten sind genetisch determiniert und die Erforschung dieses Bewegungssehens von der Wahrnehmung bis zur Verarbeitung im Gehirn ist der Forschungsschwerpunkt von Marion Siljes. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit eine kleine Fliege, die Drosophila. Sie ist aufgrund ihres überschaubaren Erbguts ein beliebtes Objekt genetischer Forschung.
Wir messen erstmal Verhaltensantworten von Fliegen auf Bewegungsreize. Das heißt, wir haben so eine Fliege in so einem kleinen Fliegenkino sitzen und können halt messen, wie diese Fliege auf Balken oder Muster reagiert, die sich bewegen. Und das benutzen wir dann, um die Schaltkreise zu finden, die halt dafür notwendig sind. Das heißt, wir können einzelne Nervenzellen ausschalten und gucken, wann reagieren die Fliegen nicht mehr normal auf diese Bewegungsreize. Und jetzt fangen wir gerade an, rauszufinden, woher bekommen einzelne Nervenzellen in diesen Schaltkreisen die Eigenschaften, die wichtig sind für ihre spezifische Funktion?
Um den Geheimnissen des Sehens auf die Spur zu kommen, hat Siljes eine sogenannte genetische Toolbox entwickelt, mit der sie bei ihren Forschungen einzelne Nervenzellen der Fliegen an- und wieder abschalten kann.
Stellen Sie sich vor, Sie stehen an Ihrem Sicherungskasten und machen nach und nach eine Sicherung nach der anderen raus und schauen dann, wann leuchtet die Glühbirne im Wohnzimmer nicht mehr. Und das ist im Prinzip sehr analog zu dem, was wir in Fliegen machen können. Ja? Dass wir halt einzelne Nervenzellen ausschalten und gucken, wann funktioniert ein bestimmtes Verhalten nicht mehr.
Die nun mit dem Wissenschaftspreis Niedersachsen geehrte Neurowissenschaftlerin betreibt Grundlagenforschung. Aber nicht nur, um neue Erkenntnisse über die Wahrnehmung von Bewegungen zu gewinnen. Ihre Arbeiten sind auch Grundvoraussetzung für das Verständnis von Netzhautdegenerationen oder auch die Entwicklung technischer Innovationen.
Wenn zum Beispiel eine Drohne navigiert, also durch die Gegend fliegt, dann benutzt die halt auch irgendwelche visuellen Reize, um das zu tun. Nur da sind oft die Schaltkreise zur Verarbeitung von dieser Information sehr ähnlich.
Mit dem Wissenschaftspreis Niedersachsen wurde in diesem Jahr auch Tobias Moser ausgezeichnet. Er ist Synapsenforscher am Institut für auditorische Neurowissenschaften der Universität Göttingen. Moser beschäftigt sich mit den Kontaktstellen zwischen den Sinneszellen im Ohr und den Hörnervenzellen, wo die Schallreize in elektrische Impulse umgewandelt werden. Und zwar mit der beachtlichen Übertragungsrate von 100 Signalen pro Sekunde, aus denen das Gehirn den Höreindruck entschlüsseln kann. Eine angeborene Störung an dieser Kontaktstelle führt zur Schwerhörigkeit und Moser sucht nach Möglichkeiten, über eine Gentherapie das Hören der Patienten zu verbessern. Ein anderes Forschungsgebiet von Tobias Moser ist die Entwicklung neuartiger Hörimplantate, denn die derzeit eingesetzten Cochlea-Implantate haben ihre Schwächen, auch wenn ihre Erfindung ein entscheidender Durchbruch bei der Bekämpfung der Schwerhörigkeit war.
Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch dort Probleme bestehen. Und die haben die Patienten vor allem dann, wenn sie eben in einer Gaststätte oder einer anderen geräuschvollen Umgebung Sprache verstehen wollen oder wenn sie eben Musik genießen möchten.
Das menschliche Ohr kann 2000 Frequenzen auseinanderhalten. Ein Cochlea-Implantat hat aber maximal nur 24 Stimulationskanäle, die alle Frequenzen übernehmen müssen. Mosas Idee: ein völlig neuartiges Implantatsystem. Mikroskopisch kleine Lichtquellen im Innenohr, pro Frequenz angeordnet, sollen je nach Tonhöhe wie auf einer Lichtorgel ein Feuerwerk abbrennen, das von genetisch veränderten, nun lichtempfindlich gemachten Hörnervenzellen gelesen wird. Dadurch soll erreicht werden, dass der Betroffene wieder einzelne Tonhöhen fein voneinander unterscheiden, also einfach besser hören kann.
Man kann Licht halt besser bündeln als den elektrischen Reiz in der Hörschnecke. Also arbeiten wir mit Hochdruck daran, die Hörnervenzellen lichtempfindlich zu machen. Das sind die ja anders als im Auge nun leider nicht.
Hörnervenzellen, die eigentlich nur auf elektrische Impulse reagieren, sollen durch eingeschleuste Gene sozusagen sehend gemacht werden. Tobias Moser erforscht auch, ob eventuell Gefahren damit verbunden sind, wenn Hörnervenzellen plötzlich lichtsensibel werden. Und er arbeitet auch an der Entwicklung kleinster LED-Elektroden. Ein großes Forschungspensum für ein großes Ziel, das mit dem Wissenschaftspreis Niedersachsen 2017 gewürdigt wurde.
Das war ein Beitrag von Michael Kurt.
Yes, I'm ready to learn. I'm ready, to learn. To fall in love. To fall in love. To fall in love with you.
Die Musik, die Sie hören, kommt diesmal von Dee Bridgewater. Die CD heißt Memphis. Yes, I'm ready. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt, der Intersexualität. Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts für ein drittes Geschlecht im Geburtenregister ging immer wieder durch die Medien. Durch diese Entscheidung müssen Intersexuelle nicht mehr einfach als männlich oder weiblich registriert werden, weil es keine andere Möglichkeit bei uns dafür gibt. Aber ab wann wird ein Mensch eigentlich als intersexuell eingestuft? Und was bedeutet die Intersexualität für ihn? Schwierige Fragen, wie auch Forscher finden. Ich habe mit Paul Martin Holterhus darüber gesprochen. Er ist Endokrinologe an der Universität in Kiel und beschäftigt sich dort mit der Grundlagenforschung zu diesem Thema. Zunächst einmal wollte ich von ihm wissen, was eigentlich unter Intersexualität genau zu verstehen ist.
Unter Intersexualität versteht man eine Abweichung von der regulären Geschlechtsentwicklung. Die Geschlechtschromosomen können, das weiß man vielleicht, 46XX oder XY sein. Und wenn ich einen XY-Chromosomensatz habe, dann wird normalerweise die biologische Entwicklung zum Jungen eingeleitet. Und das liegt daran, dass auf dem Y-Chromosom ein kleines Gen vorhanden ist, das nennt sich SRY. Und wenn dieses Gen im frühen Embryo abgelesen wird, dann wandelt sich die unreife Keimdrüsenanlage beim kleinen Embryo um in einen Hoden. Und das führt dann dazu, dass etwa in der 7. Schwangerschaftswoche dieser Hoden anfängt, ganz viel Testosteron zu bilden. Testosteron ist das wichtigste männliche Sexualhormon und unter der Wirkung vom Testosteron entsteht eben auch der Penis. Wenn das in dieser Zeit unterbleibt, dann entsteht ein weibliches Genitale. Wenn jetzt dieser Mechanismus nur teilweise funktioniert, das heißt, wenn Testosteron nur teilweise gebildet wird, nur teilweise wirken kann, dann kann es sein, dass bei Geburt ein Kind geboren wird, das ein uneindeutiges Genital hat. Und das ist häufig das, was man dann als erstes sieht als Ausdruck von Intersexualität.
Das heißt, dass diese Menschen sowohl männliche als auch weibliche Genitalien besitzen?
Das bedeutet, dass Eigenschaften von männlich und Eigenschaft von weiblich bei dem gleichen Menschen vorhanden sind. Also sie haben natürlich nur ein Genital, aber das sieht dann so aus, dass vielleicht der Penis verkleinert ist, dass die Harnröhrenmündung, die beim Mann ja an der Penisspitze liegt, an anderer Stelle angelegt ist. Das sieht dann so aus wie ein Scheideneingang und drumherum sieht man dann Anlagen, zum Beispiel eines Hodensacks. Das heißt, sie haben einen uneindeutigen Befund bei Geburt und können letztlich nicht sicher zuordnen, handelt es sich um einen Jungen oder handelt es sich um ein Mädchen.
Die Ursachen dafür sind ja bislang noch weitestgehend unbekannt, aber Sie erforschen sie in Kiel. Wie ist es zum Beispiel mit Umweltfaktoren?
Umweltfaktoren können vermutlich eine Rolle spielen, weil es sogenannte endokrine Disruptoren gibt, die die Hormonbildung und Hormonwirkung beeinträchtigen. Aber was wir heute wissen, ist, dass ein relevanter, großer Teil der betroffenen Patienten Genmutationen trägt. Und das Testosteron kann seine Wirkung in der Zelle nicht entfalten. Das heißt, ein Kind, obwohl es einen männlichen Chromosomensatz hat, kann sich äußerlich nicht zu einem Jungen entwickeln.
Ich habe gelesen, dass in Deutschland etwa 150 Kinder im Jahr mit einem uneindeutigen Geschlecht geboren werden. Kann sich diese Uneindeutigkeit nach der Geburt irgendwann dann auch von selbst wieder ändern, also dann in Richtung männlich oder weiblich umwandeln?
Die Uneindeutigkeit des Genitalbefundes entsteht zwischen der 7. und 12. Schwangerschaftswoche und ist dann endgültig festgelegt. Das heißt, nach dieser Zeit können Hormone nicht mehr zu grundsätzlichen Veränderungen führen.
Es gibt ja auch Menschen, bei denen die Intersexualität nicht an den Genitalien zu sehen ist. Es gibt ja auch das psychische Geschlecht. Was ist darunter zu verstehen?
Unter dem psychischen Geschlecht versteht man sexuelle Orientierung, die geschlechtliche Rolle, die wir einnehmen und die geschlechtliche Identität. Bei Intersexualität habe ich eben nicht ein typisch männliches oder typisch weibliches psychisches Geschlecht in den Kategorien Geschlechtsrolle, Geschlechtsidentität oder sexuelle Orientierung. Und das führt in Bezug auf die männlichen und weiblichen psychischen Geschlechter zu Geschlechtsidentitätsstörungen.
Wie kommt es überhaupt dazu, dass ein Mensch Mann, Frau oder drittes Geschlecht wird? Das ist ja zum Zeitpunkt der Befruchtung der Eizelle noch unklar und im frühembryonalen Stadium ist ja auch noch alles möglich, oder?
Genau, im frühembryonalen Stadium sind viele Entwicklungen bipotent und das hängt davon ab, ob Testosteron vorhanden ist oder nicht. Und man weiß heute aber auch, dass das Gehirn einer geschlechtlichen Entwicklung unterliegt, nicht? Es gibt sogenannte Kerngebiete im Gehirn, das sind Ansammlungen von Nervenzellen, die Neurologen und Neuroanatomen beschreiben können. Und einige dieser Kerngebiete sind stärker bei Männern und einige sind stärker bei Frauen ausgeprägt. Man kann sich gut vorstellen, dass eine uneindeutige Entwicklung des Genitales auch zu einer intersexuellen Entwicklung eines Gehirns führen kann. Aber das ist ziemlich spekulativ, aber vorstellbar ist das.
Stichwort Fertilität. Ist es für einen intersexuellen Menschen genauso möglich, Kinder zu bekommen wie für andere, wenn er nicht behandelt wird?
Es gibt Formen der Intersexualität, bei denen Fertilität möglich ist, aber die Vielzahl der genetischen, chromosomalen und hormonellen Ursachen führt dazu, dass das wirklich einer sehr genauen Diagnostik und Einzelfallberatung bedarf.
In der Forschung sind einige Fragen offen. Welches wären Ihrer Meinung nach die wichtigsten, zu denen jetzt in der Forschung nach Antworten gesucht werden sollte?
Aus grundlagenwissenschaftlicher Sicht muss man noch besser die chromosomalen, genetischen und hormonellen Mechanismen verstehen, damit jeder Patient eine möglichst präzise Diagnose bekommen kann. Denn nur bei einer präzisen Diagnose kann man mit der Zeit verstehen, welche Prognose und welche Beratung können wir den Patienten anbieten. Und man sollte immer besser verstehen, welche biologischen und soziokulturellen Mechanismen zur Entwicklung unseres psychischen Geschlechtes beitragen.
Das war Paul-Martin Holterhus, Endokrinologe in Kiel. Giving up is hard to do when you really love someone. Giving up is hard to do when you still depend upon his warm and tender touch. Für intersexuelle Menschen ist die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts erstmal ein großer Schritt auf dem Weg zur gesellschaftlichen Anerkennung. Und die ist ganz unabhängig von den medizinischen Problemen oder Sorgen der Betroffenen ein wichtiger Aspekt für ihre Identitätsbildung und damit auch für ihre psychische Gesundheit. Davon waren zumindest einige Wissenschaftler überzeugt, die bei einem Symposium in Hamburg teilgenommen haben, das in der vergangenen Woche zu diesem Thema stattgefunden hat. Das Hamburger Institut für Sexualforschung hatte das Treffen organisiert. Daniela Remus war dabei.
Körperliche Unversehrtheit, aber auch gesellschaftliche Anerkennung, das ist es, was sich Menschen wünschen, die intersexuell geboren werden. Das zeigen zumindest alle Untersuchungen, die Wissenschaftler dazu bis jetzt gemacht haben. Die Juristin Konstanze Plett von der Universität Bremen, die sich seit Jahren für die Gleichstellung intersexueller Menschen einsetzt, hält dieses Ziel jetzt für so umsetzbar wie noch nie.
Durch diese Öffnung des Geschlechtseintrags im Geburtenregister hoffe ich, dass die Diskussion insgesamt sich so weit ändert, dass da auch sensibilisiert wird, weil sozusagen wir haben heute einen weiteren Geschlechtsbegriff.
Bisher war der Geschlechtsbegriff binär. Das heißt, Mediziner, Psychologen und ein Großteil der Gesellschaft gingen von ausschließlich zwei Geschlechtern aus, Männern und Frauen. Dabei wurden körperliche Geschlechtsmerkmale mit Geschlechtsidentität gleichgesetzt. Vereinfacht gesagt, wer aussieht wie ein Mädchen, fühlt sich wie ein Mädchen und umgekehrt. Das Ergebnis, fast alle Menschen, die intersexuell geboren wurden, hat die Medizin in den ersten Lebensjahren zu Mädchen oder Jungen gemacht, mit Operationen und oder Hormonen. Das ist auch Luzi Veit passiert.
Ich bin auf die Welt gekommen mit einem doppelseitigen Leistenbruch und keiner wusste so richtig, was das ist. Man hat das einfach weggepflastert und das äußere Genital sah weiblich aus, also war ich ein Mädchen. Mit einer, wie sich später dann herausstellte, mit Hoden im Bauchraum, da wo eigentlich die Eierstöcke sein sollten, mit einer Scheide, die aber blind endete. Meine Eltern haben erst mal gedacht, sie haben ein Mädchen.
Deshalb ist Luzi Veit auch als Mädchen aufgewachsen, auch wenn sie sich nie als richtiges Mädchen fühlte. Als sich später herausstellte, dass Luzi Veit genetisch betrachtet sozusagen beides ist, Mann und Frau, rieten ihr die Mediziner, die Hoden wegoperieren zu lassen und Hormone einzunehmen, um ihr weibliches Geschlecht zu verdeutlichen. Die Folge davon waren nicht nur körperliche Probleme, sondern auch Depressionen. Und erst Jahre später wurde Luzi Veit bewusst, woran das wirklich lag. Seither kämpft Veit für die Rechte intersexuell geborener Menschen. Denn medizinische Eingriffe wie Zwangsoperationen in den ersten Lebensjahren dieser Menschen beschädigten ihre Identität und Persönlichkeit nachhaltig. Weil andere bestimmen wollen, wer sie sind.
Wie ich mich fühle, in welcher sozialen Rolle ich leben möchte, das muss ich in der Tat lernen. Und ich muss vielleicht noch ein bisschen lernen darüber, wie die Erwartungen meines Gegenübers sind. Und das hat aber nichts mit Zuschreibungen zu tun von mir selbst, sondern es sind Fremdzuschreibungen.
Die Forschung zur Intersexualität steckt noch in den Kinderschuhen. Und das, obwohl Menschen mit einer geschlechtlichen Uneindeutigkeit seit mindestens 2000 Jahren bekannt sind. Hermaphroditen oder Zwitter wurden sie im deutschen Sprachraum genannt. Seit den 1990er Jahren sind einige Intersexuelle an die Öffentlichkeit gegangen und haben auf die immer wieder vorgenommenen traumatisierenden Zwangsoperationen von intersexuellen Kindern und die daraus erwachsenen Identitätsprobleme hingewiesen. Tatsächlich wird in der Wissenschaft immer noch darüber gestritten, wie mit diesem Phänomen der Intersexualität am besten umgegangen werden sollte. Es beginnt schon mit der Definition. Manche Mediziner bezeichnen Intersexualität als Störung der Geschlechtsentwicklung, andere nicht. Wie soll man dieses Phänomen nennen? Eine schwierige Frage, solange noch so wenig über es geklärt ist, sagt Katinka Schweitzer vom Institut für Sexualforschung in Hamburg.
Es ist eben wirklich schwierig, weil wir ja eigentlich fragen müssen, ab wann benennen wir Varianten als Varianten? Und eigentlich ist jedes Individuum eine Variante der Geschlechtsnorm. Also wir könnten eigentlich fragen, gibt es Männer und Frauen eigentlich?
Bisher sind rund 60 Arten von Intersexualität bekannt, so die Forscherin. Deshalb ist es nach ihrer Meinung dringend geboten, nicht nur im Geburtenregister, sondern auch in der Gesellschaft endlich zu akzeptieren, dass es Menschen gibt, die weder Mann noch Frau, sondern eher beides sind, ein drittes Geschlecht. Schon die Forderung, sich entscheiden zu müssen oder dass schon im Kleinkindalter über einen Menschen mit uneindeutigem Geschlecht von anderen entschieden wird, ob er als Mann oder Frau durchs Leben geht, kann nach Schweizers Meinung gravierende Identitätsprobleme verursachen.
Ich glaube, Intersex ist viel, viel häufiger, als wir annehmen, weil das Thema ja systematisch so unsichtbar gemacht wurde und tabuisiert wurde. Das ist einfach für die Betroffenen oder ErfahrungsexpertInnen selber ja selbst oft ein langer Weg war, herauszufinden, wie ihre Körpergeschichte ist, ob sie vielleicht früh operiert wurden, was ihnen verheimlicht wurde. Und den Eltern wurde ja früher auch geraten, eben mit keinem drüber zu sprechen. Und das ist ja eigentlich der größte Betrug.
Tatsächlich ist aber ein Großteil der Mediziner auch heute davon überzeugt, dass das Kindswohl an eine klare Geschlechtsanatomie gebunden ist. Das besagt jedenfalls eine 2016 veröffentlichte Studie aus Deutschland. Sie spricht davon, dass noch immer rund 70% der intersexuell geborenen Menschen in frühen Kindsjahren, Zitat, geschlechtsangleichend operiert werden.
Das war ein Beitrag von Daniela Remus. Wenn ein Mensch mit einem uneindeutigen Geschlecht auf die Welt kommt, stellen sich für die Eltern, aber auch für die Mediziner viele Fragen. Wie geht man richtig damit um? Sollte das Kind operiert werden? Und wenn ja, wann? Welchen Sinn machen Hormontherapien? Oder ist die beste Lösung, das Kind einfach so zu lassen, wie es ist? Fragen, die inzwischen in der Wissenschaft anders beantwortet werden als noch vor einigen Jahren. Ursula Storost mit Einzelheiten.
Ich wurde zweimal geboren. Zuerst als kleines Mädchen an einem bemerkenswert smogfreien Januartag 1960 in Detroit. Und dann als halbwüchsiger Junge in einer Notfallambulanz in der Nähe von Petoskey, Michigan, im August 1974.
Das lässt der Schriftsteller Jeffrey Eugenides seinen Protagonisten Kell im Roman Middlesex sagen. Kell, der oder die eigentlich als Calliope auf die Welt kam. Geboren als Hermaphrodit, als Intersexueller.
Personen mit Intersexualität sind einmal eine ganz große Gruppe mit sehr unterschiedlichen Erscheinungsformen, Entwicklungen, Symptomen und so weiter. Und man findet bei ihnen immer irgendwelche biologischen Auffälligkeiten. Und unter biologischen Auffälligkeiten verstehe ich, dass entweder das Genitale irgendwie auffällig ist, dass die Keimdrüsen auffällig sind, dass Hormonwerte auffällig sind oder der Chromosomensatz auffällig ist.
Erklärt die Sexualwissenschaftlerin und Psychotherapeutin Hertha Richter-Appelt. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Phänomen der Intersexualität.
Also früher ist man auf dem Standpunkt gestanden, wenn ein Kind kein eindeutiges Genitale hat, dass man diese Kinder alle zu Mädchen gemacht hat, auch wenn sie einen männlichen Chromosomensatz hatten und sogar männliche Keimdrüsen hatten, weil es einfacher war, rein operativ ein weibliches Genitale herzustellen als ein männliches.
Solche sogenannten korrigierenden Operationen oder Angleichungen wurden oft noch im ersten Lebensjahr durchgeführt, ergänzt Margit Fisch, Direktorin der Urologie am Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf und Chefärztin der Kinderurologie am Altonaer Kinderkrankenhaus. Solche frühen Eingriffe seien aber heute medizinisch nicht mehr die erste Wahl.
Es gibt auch keinerlei zwingende Notwendigkeit, innerhalb des ersten Lebensjahres irgendetwas zu machen. In der Regel haben die Eltern einfach Zeit und ich glaube, die brauchen sie auch, um sich einfach mit dem interdisziplinären Team, also Endokrinologe und auch Psychologen, überhaupt erstmal mit der Situation auseinanderzusetzen.
Inzwischen gibt es einige Kompetenzzentren, in denen Wissenschaftler sich interdisziplinär um Kinder kümmern, die mit nicht eindeutigen Geschlechtsmerkmalen auf die Welt kommen.
Normalerweise wird ein solches Kind primär von Pädiatern bzw. vom Geburtshelfer gesehen und dann in einem größeren Zentrum, so wie unserem, interdisziplinär besprochen. Das heißt, es wird der Kinderurologe oder der Kinderchirurg dazugeholt, um das äußere Genitale zu beurteilen. Und dann folgt auch erstmal die Diagnostik. Das heißt, man macht eine Chromosomenanalyse, man macht eine Hormonanalyse und schaut, welche Form liegt zugrunde.
Diese umfassende Diagnostik ist sehr wichtig, sagt die Sexualwissenschaftlerin Hertha Richter-Appelt. Denn allein auf eine Chromosomenanalyse kann man sich nicht verlassen.
Zum Beispiel eine Person hat den sogenannten weiblichen Chromosomensatz, also 46XX-Chromosomen. Und wenn alles normal verläuft und keine Probleme auftauchen, dann führen diese Chromosomen dazu, dass eine Gebärmutter und Eierstöcke entwickelt werden. Es bildet sich ein weibliches Genital, weibliche äußere Geschlechtsteile. Das kann gestört sein. Und zwar kann das gestört werden, zum Beispiel, indem in der Nebennierenrinde zu viel männliche Hormone produziert werden.
In einem solchen Fall wird der genetisch als weiblich identifizierte Mensch eher männlich erscheinen. Um aber zu erfahren, wie er sich wirklich fühlt, muss man seine Entwicklung als Kind abwarten.
Weil es unter Umständen sich so entwickeln kann, dass es später sagt, ich erlebe mich als Mann, ich erlebe mich nicht als Frau. Und wenn Sie das Kind aber bereits in die eine Richtung operiert haben, ist es ganz schwierig, dann das wieder umzuoperieren.
Die medizinische Erforschung der Intersexualität hat noch keine besonders lange Geschichte. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war es Wissenschaftlern gelungen, das Geschlecht eines Menschen durch Chromosomen und nicht nur nach äußerem Erscheinungsbild zu bestimmen.
Seitdem man die Chromosomen kennt, denkt man, die Chromosomen seien das wirklich Entscheidende. Und sie sind natürlich ursprünglich schon der Auslöser für bestimmte Entwicklungen. Aber die Entwicklungen können ganz unterschiedlich verlaufen.
Nach wie vor gibt es also viele Unbekannte im Zusammenhang mit der Geschlechtszugehörigkeit.
Wir haben heute sehr viel mehr Möglichkeiten, eine genaue Diagnostik zu machen und haben aber noch keine Möglichkeit, wirklich vorherzusehen, in welche Richtung die Personen sich einmal erleben werden.
Ein operativer Eingriff, so die Urologin Margit Fisch, sollte deshalb in der Regel erst direkt vor oder während der Pubertät erfolgen.
Denn da kommt bei den Kindern, die in die männliche Richtung gehen, eine zum Beispiel Gliedverkrümmung hinzu, sodass ein Geschlechtsverkehr unmöglich ist. Oder halt bei den Mädchen dann, wenn es in die weibliche Richtung gehen soll, eben eine Plastik, um die Einmündungsstelle in die Scheide zu vergrößern, damit auch da Geschlechtsverkehr möglich ist.
Solche Eingriffe sind unumgänglich, wenn die Menschen im herkömmlichen Sinne normalen Geschlechtsverkehr haben möchten. Aber, fügt die Sexualwissenschaftlerin Hertha Richter-Appelt hinzu,
das ist ein neuer Ansatz, dass nicht der Arzt und die Eltern entscheiden, du wirst so erzogen, du wirst so behandelt, du wirst so operiert und die Person selber sagt gar nichts dazu, sondern die Person selber muss entscheiden, was sie möchte.
Das war ein Beitrag von Ursula Storost. Um Intersexualität ging es heute in unserem Schwerpunkt. Und gleich um die Dopingkontrolle. Wissenschaftler haben einen neuen Test dafür entwickelt. Einmal pusten bitte, ein Satz, der nicht selten bei Verkehrskontrollen fällt. Bei Dopingkontrollen allerdings bislang noch nicht. Das könnte sich in Zukunft aber ändern. Und das nicht, um den Alkoholkonsum der Sportler zu testen, sondern tatsächlich den Einsatz von leistungsfördernden Medikamenten. Wissenschaftler an der Deutschen Sporthochschule in Köln haben ein neues Gerät zur Dopingkontrolle entwickelt. Es soll die Tests in Zukunft einfacher und schneller machen. Paul Hildebrand mit Einzelheiten.
Plötzlich steht ein Unbekannter in der Trainingshalle. Er zeigt seinen Ausweis und verlangt eine Urinprobe. Sofort und unter Aufsicht. Für viele Leistungssportler ist das eine normale Situation. Jederzeit und ohne Vorwarnung dürfen Kontrolleure der Nationalen Anti-Doping-Agentur Spitzensportler überprüfen. Die Urin- oder Blutproben sind oft sehr stressig, sagt die Weitspringerin Nadja Keter aus Hamburg.
Ich weiß von Trainingskollegen und anderen Athleten, dass es teilweise wirklich unangenehm ist und dass die einfach nicht vor anderen Leuten gut pinkeln können, dass es sich dann einfach hinzieht. Und natürlich ist es eine unangenehme Situation, wenn man die Hose runterzieht, sich einmal sozusagen im Kreis dreht, um zu zeigen, ich habe nichts an mir, wo anderer fremder Urin durchlaufen könnte. Wenn er zu flüssig ist, dann zählt es halt auch nicht und dann wird es anstrengend und langwierig.
Wissenschaftler der Deutschen Sporthochschule in Köln haben deshalb eine neue Methode zum Aufspüren von Dopingmitteln getestet. Ein kleines blaues Rohr, das aussieht wie ein Alkoholtester der Polizei. Der Sportler pustet hinein, das Ergebnis gibt es allerdings erst nach einer genauen Analyse. Die Kartusche wird ins Labor geschickt und dort auf Dopingmittel kontrolliert. Das könnte die bisher noch aufwendigen Kontrollen stark vereinfachen, sagte Chemiker und Sportwissenschaftler Mario Teves.
Die Vorteile sind, dass wir es hier mit einer nicht invasiven und auch einer nicht intrusiven Probennahme zu tun haben. Das heißt, hier kann der Kontrolleur, die Kontrolleurin gleichen Geschlecht sein oder auch anderen Geschlecht sein als der Athlet, der getestet wird. Dann muss keine Venenpunktion durchgeführt werden. Es muss keine Urinabgabe unter Sichtkontrolle erfolgen. Das sind alles Vorteile, die wir hier notieren können.
Eine schwedische Firma hatte das Gerät entwickelt, um Medikamentenmissbrauch in Gefängnissen zu untersuchen. Anfang des Jahres waren Teves und seine Kollegen darauf aufmerksam geworden. Zuerst waren sie davon ausgegangen, nur sogenannte flüchtige Stimulantien mit dem Gerät entdecken zu können, also Stoffe, die sofort über die Luft wieder abgegeben werden. Schon bei den ersten Testversuchen entdeckten sie jedoch auch andere Wirkstoffe, wie zum Beispiel Anabolika in der getesteten Luft.
Wenn grundsätzlich solche Substanzen in der Atemluft auftauchen und getestet werden können, dann liegt die Vermutung schon nahe, dass dies auch für weitere Substanzen ähnlicher Klassen gilt. Das heißt, können wir 2 anabole Wirkstoffe finden, können wir wahrscheinlich auch 4 finden. Können wir 2 Stimulantien in der Atemluft von Probanden finden, dann können wir wahrscheinlich auch 4, 6 oder 8 finden.
Spitzensportler müssen der Nationalen Anti-Doping-Agentur ständig über eine Website mitteilen, wo sie sich gerade aufhalten und bereit sein für unangekündigte Kontrollen. Viele Sportler sehen sich deshalb unter Generalverdacht. Der DFB wehrt sich seit Jahren gegen die strengen Kontrollen. Vertreter des Fußballbundes sagen, der Aufwand für eine ganze Mannschaft sei zu groß. Die Leichtathletin Nadja Keter glaubt, eine einfache Kontrolltechnik kann die Situation entspannen.
Es ist weniger zeitaufwendig, man kann es sofort machen. Da es hängt nicht davon ab, ob du gerade viel getrunken hast, wenig getrunken hast, auf Toilette warst oder nicht. Stelle ich mir jetzt erstmal Zeitsparen davor.
Ein Schwachpunkt der neuen Dopingkontrolle bleibt allerdings die kurze Zeitspanne zum Testen. Mehr als 48 Stunden nach der Einnahme eines Mittels ist es in der Atemluft nicht mehr feststellbar. Das bedeutet, nur wenn ein Sportler kurz vor dem Test ein Dopingmittel eingenommen hat, kann das auf diese Weise aufgedeckt werden. Um die Blut- und Urintests werden die Sportler deshalb auch in Zukunft nicht herumkommen.
Ich denke, dass die Atemluftanalytik als Ergänzung zu sehen ist, die vielleicht in der einen oder anderen Situation einen Blut- oder einen Urintest auslassen kann, aber es wird nicht ein Ersatz für diese beiden Matrizes sein, denn das Testspektrum, also die Möglichkeit, so viele Substanzen wie möglich zu erfassen, in der Atemluft nicht in der Form gegeben ist, wie es bei Blut und Urin der Fall ist.
Die Atemluftanalytik wird den Profisport trotzdem bereichern, glaubt der Forscher. Die Akzeptanz bei Sportlern von Dopingkontrollen könnte steigen. Mannschaften ließen sich leichter kontrollieren. Bis das Gerät schließlich eingesetzt wird, kann es allerdings noch einige Jahre dauern. Denn für Dopingkontrollen gibt es ein komplexes Regelwerk, das für den neuen Test erstmal geändert werden müsste.
Eine Urinprobe, die abgegeben wird, wird in 2 Behältnisse aufgeteilt, die beide versiegelt verschlossen werden, die dann als A- und B-Probe bezeichnet werden. Bei einer Atemluftprobe haben wir zunächst einmal nur ein Gefäß, nur ein Gebinde, nur eine Probe. Das heißt, man müsste hier dann auch entsprechende Verfahren etablieren, die es uns erlauben, diese gesammelten Proben zu versiegeln, zu sichern und auch im Zweifelsfalle für 2 Analysen bereitzustellen.
Das war ein Beitrag von Paul Hildebrandt.
Why? Why am I treated so bad.
Der Ötzi, die mehr als 5000 Jahre alte Gletschermumie, die im Jahr 1991 in den Ötztaler Alpen gefunden wurde, wird nun zum Kinostar. In dieser Woche kam nämlich der erste Spielfilm über die Geschichte des Ötzis in die Kinos. Was zum Tod dieses Menschen geführt hat, ist in der Wissenschaft bis heute noch nicht vollständig geklärt. Immer wieder wird vermutet, dass es eine Gewalttat war. Wenn das so stimmen sollte, ist es der älteste ungelöste Mordfall in Europa. In einem fiktiven Film ist es natürlich möglich, völlig frei über eine Erklärung zu seinem Tod zu spekulieren. Aber wie hält sich der Kinofilm ansonsten an die wissenschaftlichen Fakten? Julia Jakob hat ihn gesehen.
Die Natur ist in dem Film Der Mann aus dem Eis unwirtlich. Von romantischer Verklärung ist die Berglandschaft aus der Kupferzeit weit entfernt. Kelab, so heißt der Ötzi im Film, lebt mit seiner Familie und seinem Stamm in den Alpen. Das ist schon mal alles wissenschaftlich korrekt, sagt der Leiter des Instituts für Mumienforschung in Bozen, Albert Zink.
Man weiß, dass es in der Zeit schon sozusagen feste Siedlungen gab, auch kleinere Siedlungen, also wirklich nur ein paar Hütten, wo die Menschen zusammengelebt haben. Es war ja schon eine Zeit, wo der Mensch schon sesshaft war. Da hat er angefangen, schon auch Ackerbau und Viehzucht zu machen. Wir wissen, es gab schon Getreide, es gab eben schon Schafe und Ziegen zumindest. Und deswegen ist es schon realistisch, dass sie eben in kleinen dörflichen Gemeinschaften bereits zusammengelebt haben.
In einer der ersten Szenen wird ein Kind geboren. Die Mutter stirbt kurz nach der Geburt. Leben und Tod liegen seit Menschengedenken nah beieinander.
Also wir wissen, dass es in der damaligen Zeit Bestattungen gab. Man hat ihnen auch oft Beigaben ins Grab dazugelegt. Also das ist wirklich belegt für die Zeit, was die Taufe oder auch Religion betrifft, da weiß man nicht so viel. Natürlich gab es sicherlich keinen christlichen Glauben, aber natürlich vermutlich schon zumindest eine gewisse Jenseitsvorstellung, wo man sagt, man muss den Toten auch für sein Nachleben noch mit gewissen Sachen ausrüsten. Ob wirklich Taufen stattgefunden haben, das vermag man nicht zu sagen.
Ötzi Kelab war viel unterwegs. So läuft er im Film seine Fallen ab, jagt mit Pfeil und Bogen. Auch alles richtig, sagt Albert Zink. Denn an der Mumie des Ötzis lässt sich viel ablesen.
Zum Jagen war er sicherlich viel unterwegs und sicherlich hat er auch den Pfeil und Bogen entsprechend benutzt, aber nicht so exzessiv, dass man wirklich da große Abnutzungsspuren sieht, die man ja beispielsweise am Knie, an den Hüftgelenken hat, dass man wirklich sagen kann, er muss sehr, sehr viel auch unterwegs gewesen sein, zu Fuß, vielleicht ja auch zum Zweck, um Handel zu betreiben. Wir wissen ja, es gab damals schon große Handelsbeziehungen, beispielsweise das Kupfererz kam aus der Toskana. Und er kann durchaus jemand gewesen sein, der auch in diesen Prozess des Handelns eingebunden war, aber sicherlich weniger jemand, der wirklich sozusagen körperlich, handwerklich tätig war.
Sogar die Größe und das Alter von Kelab-Darsteller Jürgen Vogel stimmen mit denen vom Ötzi überein.
Ja, passt sehr gut. Ja, vom Alter. Wir wissen, dass der Ötzi so zwischen 40 und 50 Jahre alt war. Man kann rekonstruieren, dass der Ötzi etwa 1,60 Meter groß war und etwa 50 bis 60 Kilo schwer.
Schwieriger wird es bei der Rekonstruktion der Sprache. Im Film wird eine Abwandlung von Rätisch gesprochen.
Retam nehelanu.
Retam melka.
Retam nehelanu.
Retam melka.
Man tut sich sehr schwer, die Sprache in der damaligen Zeit zu rekonstruieren. Man hat beispielsweise keine schriftlichen Zeugnisse, die einem einen Anhaltspunkt geben würde, wie die Sprache genau war. Man kann nur versuchen, das irgendwie zu rekonstruieren durch Vergleiche. Und da kommt man natürlich drauf, dass man vermutlich sich in einem prä-indoeuropäischen Bereich bewegt hat. Die einzige sozusagen Ursprache, die es ja noch gibt heute, ist das Baskische. Und man kann eben vermuten, dass es so ein bisschen da in die Richtung des Baskischen geht. Man kann das aber wirklich nicht genau sagen. Und ich denke, man hat versucht, halt im Film da eine Sprache zu rekonstruieren, die dem nahe kommen könnte. Wie es aber tatsächlich war und wie sie am Ende gesprochen haben, kann man nicht sagen.
Ebenfalls nicht beweisbar ist, ob es Überfälle, wie im Film gezeigt, gab. Denn während Kelab in den Berghängen seine Fallen kontrolliert, überfällt ein anderer Stamm seine Familie. Auf brutale Weise wird die gesamte Dorfgemeinschaft und Familie von Kelab ausgelöscht. Dennoch wirft der Mumienforscher Albert Zink diese Szene den Filmemachern nicht vor.
Dass es wirklich so brutale Überfälle gab und man wirklich auch nicht davor zurückschreckte, Kinder sozusagen zu töten, Frauen zu vergewaltigen, dafür haben wir keine Belege.
Doch mit dem Rachemotiv lässt sich die Geschichte viel besser auf der Leinwand erzählen. Und so folgt der Zuschauer dem Film Ötzi durch die unwirtliche winterliche Alpenlandschaft. Dabei hat Kelab nur ein Ziel vor Augen, die Angreifer zur Rechenschaft zu ziehen.
Ja, wir können sehr gut rekonstruieren, wie es abgelaufen sein könnte. Also wir wissen, er ist in die Berge aufgestiegen. Er hat dort vermutlich eine Rast gemacht, hat eine große Mahlzeit zu sich genommen. Sein Magen war ja wirklich noch komplett gefüllt mit Steinbock, Wildfleisch, auch mit Getreideresten.
Außerdem fanden die Forscher in Ötzis Magen Kräuter, Brot aus Getreidearten wie Einkorn und Gerste sowie viel Wildfleisch. Denn dieses fettreiche Fleisch war in dem anstrengenden Alpenraum eine wichtige Energiequelle.
Und wir wissen dann, dass er dann von hinten in die linke Schulter getroffen worden ist. Dabei wurde ein großes Blutgefäß verletzt und er muss relativ schnell an dieser Verletzung gestorben sein. Er hat dazu noch einen Schlag auf den Kopf bekommen, ist vielleicht auch einfach auf den Stein gefallen und ist dann wirklich unmittelbar verstorben an dieser Verletzung. Also ist wirklich in den Bergen ermordet worden und im Anschluss ist er einfach liegen gelassen worden und auch sein ganzes Hab und Gut ist liegen geblieben. Und daher schließen wir eher aus, dass es eine Art Raubmord, ein Überfall war, sondern wirklich eher ein Mord aus, wie man sagen würde, heute aus Heimtücke. Man wollte ihn töten, aus vielleicht auch einem ganz einfachen privaten Motiv.
Warum und vielleicht auch wofür der Ötzi vor 5000 Jahren sterben musste, darüber lässt sich bis heute nur spekulieren.
Der Ötzi als Kinostar. Der Film ist in dieser Woche in die Kinos gekommen, Julia Jakob berichtete.
Notizen aus der Wissenschaft.
Könnten Regenwürmer auch auf dem Mars leben? Was die Erde, die den Boden dort bedeckt, betrifft, ja, wie Wissenschaftler jetzt herausgefunden haben. Am Ende eines Experiments mit einer Erde, die der des Mars nachempfunden war, fanden sie zwei winzige Würmer, die sich darin scheinbar sehr wohl fühlten. Eigentlich wollten die Forscher allerdings etwas anderes untersuchen, nämlich ob sich in dieser Erde Rucola anpflanzen ließe. Dafür hatten sie der Erde Gülle und auch ausgewachsene Regenwürmer zugesetzt. Aber diese beiden Kleinen waren offenbar erst in ihr zum Leben gekommen. An diesem Wochenende ist es genau 50 Jahre her, dass einem Menschen zum ersten Mal ein neues Herz eingesetzt wurde. Der südafrikanische Chirurg Christian Barnard operierte damals in Kapstadt einen schwer herzkranken 55-Jährigen. Der Patient starb wenig später an den Folgen einer bakteriellen Lungenentzündung. Aber was damals in Südafrika gelang, hat die Herzmedizin revolutioniert, sagt der Herzchirurg Axel Haverich von der Medizinischen Hochschule Hannover im NDR-Info-Interview.
Nach der ersten Transplantation von Barnard 1967 sind weltweit in den nächsten 2 Jahren 120 Transplantationen durchgeführt worden, aber keiner Patient hat das länger als 4 Monate überstanden. Dann wurde es ganz still um die Transplantation und erst etwa 1980 ging es wieder los mit neuen Medikamenten zur Unterdrückung der Abstoßung nach einer solchen Transplantation. Und dann war Mitte der 80er Jahre ein großer Anstieg weltweit an Herztransplantationen, auch in Deutschland. Und seitdem transplantieren wir etwa 300 solcher Organe jedes Jahr, und so dass insgesamt etwa 12.500 Herzen seit Barnard hier in Deutschland transplantiert worden sind.
Die Zahl der Malaria-Fälle steigt weltweit wieder, wie Wissenschaftler herausgefunden haben. Sie war jahrelang rückläufig, aber in einigen Ländern und Regionen sei der Kampf gegen die Malaria ins Stocken geraten, berichtete die WHO in dieser Woche. Laut ihren Erkenntnissen haben 91 Länder im letzten Jahr insgesamt 216 Millionen Malaria-Fälle gemeldet. Zum Vergleich, im Jahr 2015 waren es 211 Millionen, 2010 allerdings waren es noch 237 Millionen Fälle.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
Yeah, this one is for the king. It's for BB. The thrill is gone. The thrill is gone away. The thrill is gone, baby. The thrill is gone away. You know you done me wrong. You'll be sorry someday. The thrill is gone. It's gone away from me.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Die Verdauungsorgane von Kühen sind völlig anders aufgebaut als die vom Menschen. Und das müssen sie auch sein. Denn dadurch wird es der Kuh erst möglich, das, was sie frisst, auch in Milch umzusetzen. Sie besitzt insgesamt 3 Vormägen. Der größte davon ist der Pansen, eine riesige Gärkammer. Sie füllt fast die ganze linke Bauchhöhle der Kühe aus. Und es macht auch nichts, wenn eine Kuh mal besonders hungrig ist. Denn dieser Vormagen kann bis zu 60 Kilogramm Futter aufnehmen. Durch ihn ist es dem Tier möglich, die Energie aus dem Gras oder Stroh, das es frisst, zu verwerten. In ihm befinden sich nämlich Milliarden von Mikroorganismen, die diese Aufgabe übernehmen. Viele davon und ihre genaue Funktion bei der Verdauung sind Wissenschaftlern allerdings bis heute noch nicht richtig klar. Das wollen Forscher an der Technischen Universität in München ändern. Für ihre Untersuchungen des Pansens halten sie Kühe, die einen künstlichen Zugang zu diesem Vormagen erhalten haben, wodurch man in ihn hereinsehen kann. Jenny von Sperber hat die Tiere besucht.
So, jetzt packen wir unsere Ganzkörperanzüge hier aus.
Ja, bitte schön.
Und Häubchen für den Kopf. Damit wir die Tiere nicht anstecken.
Damit sie die Tiere nicht anstecken, ja.
Bitte schön. Jetzt geht's rein in den Stall.
Also, das ist alles hier unsere Goldstücke und die sind natürlich fürchterlich neugierig, wenn die da kommen. Die ist zum Beispiel 1999 geboren.
Die Resi.
Die Resi und die ist jetzt also 18 Jahre alt. Das würde, sagen wir, auf den Menschen hochgerechnet 100 Jahre.
Ein Großmütterlein.
Sieht man schon ein bisschen, ja, grauhaarig. Und sie haben alle 2 Stöpsel. Einen auf der linken Seite, einen großen, das ist der Zugang zum Pansen. Und auf der rechten Seite einen Zugang zum Dünndarm.
Also hier, was wir bei der Resi sehen, das ist jetzt der Zugang zum Pansen. Sieht so ein bisschen aus wie bei Rauchern, wenn man den Kehlkopf rausgenommen hat.
Ja, ist aber genau sowas. Das ist genau das Gleiche. Und dann kann man das aufschrauben und kann reinschauen.
Und das tut ja jetzt nicht weh, dass Sie da dran drehen.
Nein, na komm. Ja.
Müssen Sie aber lange drehen, bis dieser Stöpsel rauskommt. Oh mein Gott. Da ist bis oben hin ist alles voller Gras. Sieht aus wie matschiges Gras. Es dampft aus dem Pansen.
Es dampft heraus, ja. Und es ist ziemlich warm. Da drin findet mikrobielle Fermentation statt. Das ist eine richtige Heizung, die da drin ist. Das machen die Bakterien.
Aber das ist ja riesig. Also wenn man da jetzt in dieses ja fast größer als Faust große Loch in den Pansen reinguckt, da kann man ja richtig tief gucken. Wie groß ist denn dieser Pansen?
160, 170 Liter.
Ja, Wahnsinn. Aber es riecht jetzt nicht schlecht, ne?
Es ist Heu drin, Grassilage, Maissilage, Mineralfutter.
Da drinnen ist ein Pansensee, bis dahin ist Flüssigkeit.
Ein bisschen unheimlich ist das schon, denn man guckt da rein und sieht, wie sich das bewegt.
Ja, und es blubbert. Sie sehen die Gase, die sich bilden. Das sind Gärgase, unter anderem ist jetzt hier auch Methan.
Darf ich auch mal reinfassen?
Ja, klar, bitte.
Aber ich brauche Handschuhe, oder? Also jetzt kriege ich hier so einen riesigen Plastikhandschuh an, der bis zur Schulter hochgeht. Oh, ist das warm.
38, 39 Grad.
Oh Gott, Resi, tut dir das nicht weh? Jetzt kommt die Suppe raus hier vorne aus dem Loch.
Sie bohren jetzt ein Loch runter bis zum Pansensee.
Das ist total verrückt. Ich habe die Hand in einer Kuh. Jetzt kann ich da richtig immer weiter runtergraben. Mein Handgelenk ist längst verschwunden. Mein Arm ist bis zum Ellenbogen drin in der Kuh. Die lässt sich das ganz locker gefallen. Ja, unten wird es ganz dünn. Da ist es matschig und flüssig.
Durch das ständige Hochpressen des Pansensees gelangen Bakterien in diese drüberliegende Pansenmatte, diese Schicht, und lösen das auf.
Boah, jetzt drückt sie irgendwas zusammen. Uah. Jetzt ziehe ich aber meine Hand, glaube ich, lieber raus. Jetzt wird es mir unheimlich. Uah, es trieft von meiner Plastikhand herunter.
Jetzt riecht es nach etwas vergammeltem Material. Riechen Sie es?
Ja, riecht schon wie Kuhkacke, ne?
Ja, jetzt kommt langsam. Das ist das, was unten ist. Die Kuh frisst eigentlich nicht Gras. Sie füttert ihren Pansen mit Gras. Und das, was die Bakterien draus machen, davon lebt dann die Kuh. Also es ist ein Riesentransformator. Und mit diesem Transformator ist es einer Kuh überhaupt möglich, dass sie nicht essbares Material fressen kann, so wie Gras und Heu.
Was gibt es denn so für ein aktuelles Beispiel, was Sie messen?
Ich kann mir überprüfen, ob die Tiere Mangelversorgungen haben, latente Mangelversorgungen an Spurenelementen in Verbindung mit bestimmten Futtermitteln. Oder was macht das Glyphosat? Macht es eine Änderung der Umsetzungen in den Vormägen und der ganzen Verdauungsvorgänge?
Warum reicht es nicht zu messen, was vorne reinkommt und was hinten rauskommt?
Es ist zu wenig. Sie haben zu wenig Informationen. Wenn Sie wissen wollen, wie die Umsetzungen sind, müssen Sie an den Ort der Umsetzung gehen. Wir nehmen Futterproben, packen die in kleine Nylonbeutel, wie Teebeutel, bloß ein bisschen größer. Ja, so sehen Sie hier, das sind an einem Stück Plastik, sitzen also nun 1, 2, 3, 4, 5, 10 verschiedene Beutel. Und in diese Beutel können wir nun Futterproben reintun.
In jedem dieser Teebeutel ist eine andere Futterprobe?
Ist eine andere Futterprobe. Dieses Bündel, das stecken wir jetzt in den Pansen. Ja. Das liegt jetzt in der Kuh drin. Und jetzt kann man sehen, wie sich da drin dieses Material abbaut. Und dann holen wir nach einem gewissen Zeitabstand diese Probe wieder heraus und schauen, wie viel noch drin ist.
Und schauen, wie es verdaut ist oder wie schnell.
Schnell, unter welchen Bedingungen. Also wir können sehen, wie der Pansen mit den Futtermitteln umgeht. Wir können Proben vom Pansensaft nehmen und können schauen, was die Bakterien draus machen.
Wollen wir Resi mal wieder zuschrauben?
Genau.
Gewinde ausspülen, weil das ist das Teflon, damit sehr wenig Luft in die Kuh rein kann. Das ist echt gut verschlossen.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von WR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Jenny von Sperber. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik in der Sendung kam diesmal von Didi Bridgewater. Die CD heißt Memphis. Yes, I'm ready. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.